Du hörst den Königinnen-Talk mit Petra Fürst. Hier sprechen wir über alles, was uns Frauen bewegt. Ich bin Petra Fürst, die Gründerin von Soulmate Coaching. Herzlich willkommen oder willkommen zurück. Heute sprechen wir über etwas, das mir in meiner Arbeit mit Frauen immer wieder begegnet. Und ich muss ehrlich sein, es ist ein Thema, das wehtun kann, weil es genau die Frauen betrifft, die am meisten geben, die am meisten lieben und die am meisten versuchen. Kennst du das? Du tust alles für ihn. Du bist da, du kümmerst dich, du versuchst, die Beziehung zu verbessern und trotzdem, er zieht sich zurück. Er wird distanziert, er scheint weniger interessiert und du fragst dich, was mache ich falsch? Was, wenn ich dir sage, dass genau das, was du aus Liebe tust, seine Bindung zu dir zerstört? Nicht, weil was mit dir nicht stimmt, sondern weil du seine Sprache nicht sprichst. Ich hatte vor einigen Monaten eine Klientin, nennen wir sie Sabine. Sabine ist 47, erfolgreiche Anwältin, klug, reflektiert, warmherzig. Eine Frau, die in ihrem Beruf alles erreicht hat. Sie kam zu mir, weil ihre Beziehung am Zerbrechen war. 3 Jahre waren sie schon zusammen. 3 Jahre, in denen sie alles gegeben hat, wirklich alles. Und dann saß sie bei mir im Coaching, Tränen in den Augen und sagte, Petra, ich verstehe es nicht. Ich tue doch alles für ihn. Warum reicht das nicht? Wisst ihr, was ihr Partner zu ihr gesagt hat? Einen einzigen Satz, der alles verändert hat. Aber dazu komme ich gleich. Aber zuerst möchte ich mit dir über die 5 Dinge sprechen, die wir Frauen aus bester Absicht tun, die aber bei Männern genau das Gegenteil von dem bewirken, was wir eigentlich erreichen wollen. Und ich verspreche dir, nach dieser Folge wirst du verstehen, warum er sich manchmal distanziert, obwohl er dich eigentlich liebt. Bevor wir in die 5 Punkte einsteigen, möchte ich kurz erklären, was ich mit gut gemeint meine. Weißt du, wir Frauen sind von Natur aus fürsorglich. Wir wollen, dass es den Menschen um uns herum gut geht. Wir sehen Probleme und wir wollen sie lösen. Wir sehen Potenzial und wir wollen es fördern. Das ist schön, das ist eine Stärke, aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir projizieren dabei oft unsere eigenen Bedürfnisse auf den Mann. Was meine ich damit? Überleg dir das mal. Wenn du gestresst bist, was hilft dir? Wahrscheinlich ein gutes Gespräch mit einer Freundin. Jemand, der dir zuhört. Jemand, der nachfragt. Jemand, der sagt, erzähl mir alles. Stimmt's? Und dann denken wir, das muss doch auch für ihn gut sein. Wenn er gestresst ist, muss er doch auch reden wollen. Wenn er sich zurückzieht, muss ich doch nachfragen, was los ist. Aber Männer funktionieren anders. Das ist eine einfache Tatsache, ist keine Bewertung. Die Bindungstheorie von John Bowlby zeigt uns was Faszinierendes. Männer und Frauen erleben emotionale Sicherheit auf völlig unterschiedliche Weise. Frauen fühlen sich sicher durch Worte, Gespräche, verbale Bestätigung. Und Männer fühlen sich sicher durch nonverbale Zeichen, durch Akzeptanz, Respekt, Raum. Das Bindungshormon Oxytocin, davon hast du schon gehört, wird bei Frauen durch Gespräche und emotionale Nähe ausgeschüttet und bei Männern durch gemeinsame Erlebnisse, durch Körperkontakt, durch das Gefühl, gebraucht und respektiert zu werden. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und da liegt das Problem. Wir lieben auf unsere Art und er versteht es nicht. Er fühlt etwas völlig anderes als das, was wir ihm geben wollen. Das ist, als würdest du ihm einen wunderschönen Liebesbrief auf Deutsch schreiben, aber er spricht nur Chinesisch. Die Absicht ist da, die Liebe ist da, aber die Botschaft kommt nicht an. Also, schauen wir uns jetzt die 5 gut gemeinten Dinge an, die seine emotionale Bindung zerstören. Und der erste Punkt ist wahrscheinlich der häufigste und vielleicht der schmerzhafteste, wenn man ihn erkennt. Punkt 1, ihn korrigieren und verbessern wollen. Was du denkst, ich will ihm doch nur helfen, der beste Mann zu sein, der er sein könnte. Was er fühlt, ich bin nicht gut genug für sie. So wie ich bin, reiche ich nicht aus. Kennst du das? Diese kleinen Verbesserungsvorschläge, die uns so selbstverständlich über die Lippen kommen. Schatz, fahr doch hier mal links, das ist viel schneller. Du könntest das auch anders formulieren. Entspann dich mal beim Tanzen, du bist so verkrampft. Vielleicht solltest du mit deinem Chef drüber reden. Das Hemd passt nicht zur Hose. Du hast vergessen, den Müll rauszubringen, schon wieder. Was wollen wir damit sagen? Wir wollen helfen. Wir sehen, dass etwas besser sein könnte und wir wollen ihn unterstützen. Und wir denken, wenn ich ihm das sage, wird er es beim nächsten Mal besser machen. Und dann wird alles perfekter. Aber wisst ihr, was bei ihm ankommt? Du machst das falsch. bist nicht gut genug, ich muss dich reparieren. Oder sogar, ohne meine Hilfe schaffst du es nicht. Jetzt lass uns zurückgehen zu Sabine. Ich habe dir ja erzählt, sie ist Anwältin, erfolgreich, in ihrem Job analysiert sie den ganzen Tag. Sie findet Schwachstellen in Argumenten, sie optimiert Strategien, sie entdeckt Fehler, bevor sie zu Problemen werden. Das ist ihr Beruf und sie ist richtig, richtig gut darin. Und genau das hat sie in ihre Beziehung mitgebracht, ohne es zu merken. Sabine hat mir ihre Geschichte über mehrere Sitzungen hinweg erzählt. Und je mehr sie erzählt hat, desto klarer wurde das Muster. Und sie erzählt mir von einem Abend, ein paar Wochen bevor sie zu mir kam. Sie waren bei Freunden eingeladen zum Abendessen und Thomas, ihr Partner, war richtig gut drauf. Er hatte einen guten Tag gehabt, er war entspannt, er lachte viel. Und irgendwann begann er, eine Geschichte zu erzählen. Etwas von der Arbeit, ein lustiger Vorfall mit einem Kollegen. Und Sabine hörte zu, aber nicht wirklich. Sie analysierte. Schatz, das war nicht am Dienstag, das war am Mittwoch. Thomas stockte kurz, nickte, spricht weiter. Und sie, nein, es waren nicht 5 Leute im Meeting, das waren ja nur 4, der eine war doch krank. Er stockt wieder, kurzer Blick und dann sagt sie wieder, und du hast vergessen zu erwähnen, dass euer Chef dabei war, das macht die Geschichte doch erst so richtig lustig. Thomas beendete die Geschichte, alle haben gelacht, aber etwas war anders. Und Sabine sagt dann später, in dem Moment hat sie nichts bemerkt, für sie war das alles normal. Sie hat ja nur geholfen, die Geschichte richtig zu erzählen, genauer und besser. Auf dem Heimweg war Thomas aber ganz still. Was ist los, sagt Sabine. Nichts. Das Nichts kennen wir, oder? Und dieses Nichts, hinter dem versteckt sich oft ein ganzes Universum. Aber das war nur ein Abend und das Muster zog sich durch die gesamte Beziehung. Sabine erzählte mir von vielen anderen Situationen. Autofahren. Thomas fährt, Sabine sitzt daneben. Hier wäre es schneller, wenn du links abbiegst. Die Spur da ist freier. Du fährst ein bisschen zu dicht auf. Oder kochen. Thomas macht Pasta. Das Wasser muss mehr kochen, bevor die Nudeln reinkommen. Du hast vergessen, Salz reinzutun. Die Soße braucht noch Oregano. Oder zum Thema Kleidung. Das Hemd ist nicht gebügelt. Die Krawatte passt nicht zum Anzug. Willst du wirklich diese Schuhe anziehen? Oder seine Arbeit? Du solltest das Gespräch mit deinem Chef anders angehen. Hast du daran gedacht, das zu erwähnen? Vielleicht wäre es besser, wenn du... Oder sogar zu seinem Kaffee. Du trinkst zu viel Kaffee. Hast du schon wieder einen Espresso bestellt? Und Sabine dachte aber jedes einzelne Mal, ich helfe ihm doch nur. Und Thomas wurde immer stiller, zurückgezogener. Er erzählt weniger, er fragt weniger nach ihrer Meinung, er macht einfach sein Ding alleine. Sabine merkt das, aber sie interpretiert das falsch. Sie denkt, er interessiert sich nicht mehr für sie. Er teilt nichts mehr mit ihr. Also versucht sie ihm noch mehr zu helfen, noch mehr Vorschläge zu machen und noch präsenter zu sein. Und es wurde immer schlimmer. Und dann kam der Abend, der alles veränderte. Sie hatten einen Streit. Es war kein großer Streit. Es war was Banales. Es ging um die Spülmaschine oder so, wer sie ausräumen sollte. Und mittendrin, als Sabine wieder einen Vorschlag machte, wie Thomas es besser machen könnte, sagte er etwas, das sie tief bis ins Mark traf. Er sagte, bei dir fühle ich mich wie vor Gericht. Ich bin immer der Angeklagte und du bist Richterin und Staatsanwältin gleichzeitig. Ich bin es leid, mich ständig verteidigen zu müssen. Sabine war sprachlos. Sie hatte Tränen in den Augen, als sie mir das erzählte, weil in diesem Moment verstand sie, das war das Letzte, was sie wollte. Sie wollte ihm doch nur helfen. Sie wollte doch nur, dass alles perfekt ist. Und sie hat ihm ständig das Gefühl gegeben, ein Verbrecher zu sein, jeden Tag, mit jeder kleinen Korrektur. Männer, und das zeigen alle Studien zur männlichen Psychologie, öffnen sich nur dann emotional, wenn sie sich 100%ig akzeptiert fühlen. Nicht 99, nicht 95%, 100%. Sobald ein Mann das Gefühl hat, dass er bewertet wird, dass er verbessert werden muss, dass er nicht genug ist, macht er zu. Er zieht sich zurück, er baut eine Mauer. Und es ist nicht, weil Männer empfindlicher sind oder keine Kritik vertragen, sondern weil sein tiefstes Bedürfnis nach Akzeptanz nicht erfüllt wird. Studien zur Bindungstheorie zeigen, Männer erleben emotionale Sicherheit durch nonverbale Zeichen von Akzeptanz. Nicht durch Worte oder Analysen, sondern das Gefühl, bei ihr bin ich gut genug. Wenn dieses Gefühl fehlt, zieht er sich zurück. Das ist sein Schutzmechanismus. Und das Tragische ist, umso mehr wir versuchen, ihn zu verbessern, umso mehr zieht er sich zurück. Und umso mehr er sich zurückzieht, umso mehr versuchen wir zu helfen. Das ist ein Teufelskreis, oder? Und stell dir mal vor, wie es sich anfühlt, wenn jemand dich genau so nimmt, wie du bist. Ohne Verbesserungsvorschläge, ohne Aber, ohne du könntest auch. Einfach nur, du bist genug, du bist richtig, du bist perfekt genauso. Das ist es, was er braucht. Und das bedeutet nicht, dass du nichts mehr sagen darfst, aber es bedeutet, dass du die Perspektive wechselst von Kritik zur Wertschätzung. Statt entspann dich beim Tanzen, du bist zu verkrampft, sag einfach, ich liebe es mit dir zu tanzen, das macht mir so viel Spaß mit dir. Statt du hast vergessen, den Müll rauszubringen, sag danke, dass du letzte Woche den Müll rausgebracht hast, das war eine Hilfe. Spürst du den Unterschied? Beides kann wahr sein, aber nur eines gibt ihm das Gefühl, wirklich angenommen zu sein. Was Sabine dann verändert hat und wie ihre Beziehung heute aussieht, dazu komme ich später. Aber erst schauen wir uns den zweiten Beziehungskiller an. Schatz, können wir reden? Ich wette, einige von euch haben innerlich geseufzt, weil du weißt, wie das meistens endet. Er wird still, er weicht aus und er sagt, worüber denn? Und du denkst, warum ist es so schwer, einfach nur zu reden? Der zweite Beziehungskiller ist etwas, das wir Frauen für absolut selbstverständlich halten. Die Überkommunikation. Du denkst, Kommunikation ist doch das Wichtigste in einer Beziehung. Wenn wir nur darüber reden, dann können wir alles lösen. Was er fühlt, sie analysiert mich, ich bin ein Projekt, ich stehe unter Dauerbeobachtung, ich kann nicht einfach mal still sein. Weißt du, woher dieser Reflex kommt, über alles reden zu wollen? Von unseren Freundinnen. Wenn wir ein Problem haben, was machen wir? Wir rufen unsere beste Freundin an, wir treffen uns auf einen Café und dann reden wir. Stundenlang manchmal. Wir zählen alles, jedes Detail, jeden Gedanken, jedes Gefühl. Und danach fühlen wir uns besser. Wir fühlen uns leichter, wir fühlen uns klarer. Weil das ist, wie wir Frauen verarbeiten. Durch Worte, Gespräche, durch das Verbalisieren. Und dann denken wir, das muss doch auch in der Beziehung funktionieren. Wenn er gestresst ist, muss er doch auch reden wollen. Wenn er sich zurückzieht, muss ich doch nachfragen, was los ist. Wenn was zwischen uns steht, müssen wir doch drüber sprechen, um das zu lösen. Aber hier ist die Wahrheit, die wehtun kann. Bei Männern funktioniert das so nicht. Und da möchte ich dir von Maria erzählen. Maria ist 42, Personalchefin in einem großen Unternehmen. Eine Frau, die beruflich ständig mit Menschen kommuniziert, die Konflikte moderiert, die schwierige Gespräche führt, die ihr Team zusammenhält oder Teams zusammenhält und Kommunikation ist ihr Beruf. Und Maria kam zu mir, weil ihre Beziehung gerade zu Ende gegangen war. 2 Jahre waren sie zusammen gewesen. 2 Jahre, die perfekt angefangen haben. Und bei unserem ersten Gespräch war sie gefasst, aber sie war auch wirklich erschöpft. Und sie sagt, Petra, ich verstehe das nicht. Ich habe alles richtig gemacht, alles. Ich habe kommuniziert, ich war offen, ich habe ihm gesagt, was ich fühle. Ich habe immer nachgefragt, wenn etwas nicht stimmte, wenn irgendwas unklar war. Und genauso, wie man es halt machen soll, genauso, wie es in jedem Ratgeber steht, in jedem YouTube-Video erklärt wird. Und trotzdem bin ich jetzt Single. Und dann erzählt sie mir die Geschichte und je mehr sie erzählte, desto klarer wurde wieder das Muster. Ungefähr 6 Monate nach dem Kennenlernen, als sich die erste Verliebtheit gelegt hat und ihr Partner Markus einfach anfing, sich manchmal zurückzuziehen, er wurde manchmal still, wollte manchmal Zeit für sich, bevor er reden konnte. Und für sie war das sofort ein Alarmsignal. In ihrem Beruf hat sie gelernt, Schweigen ist ein Problem. Wenn jemand nicht redet, stimmt was nicht, also muss ich nachfragen. Also fängt sie an nachzufragen. Was ist los, sagt sie, als Markus mal still nach Hause kam. Nichts. Anstrengender Tag, ich brauche ein bisschen Zeit. Für den Moment war sie beruhigt, aber dann beobachtet sie ihn. Er sitzt am Sofa, er schaut aus dem Fenster, er sagt nichts und sie hält das nicht aus. Bist du dir sicher, dass alles okay ist? Ja, Maria, es ist alles okay. Du wirkst so abwesend. Und Marco sagt, schau, ich bin einfach nur müde. Habe ich was falsch gemacht? Nein. Können wir drüber reden? Worüber reden? Es gibt nichts zu bereden. Und in dem Moment zieht sich alles in ihr zusammen. Die Antwort fühlt sich falsch an. Sie denkt, er verschließt sich, er redet nicht mit mir. Da ist ein Problem, das er mir nicht sagt. Das muss gelöst werden. Also bemüht sie sich noch mehr. Und dann wurde das zu einem Verhaltensmuster. Jedes Mal, wenn er still war, fragt sie, was ist los? Jedes Mal, wenn er sich zurückzieht, dann kommt sie an und sagt, rede mit mir drüber. Und immer nach jedem Mal, wenn sie ausgehen, analysiert sie den Abend und sagt, wie fandest du den Abend? Hat dir was gefehlt? War alles okay zwischen uns? Wenn er mal beim Schreiben oder beim Telefonieren kurz angebunden ist, fragt sie, ist alles okay? Du wirkst so distanziert, bist du sauer? Und sie führte ständig diese Gespräche über die Beziehung. Wo stehen wir? Was können wir verbessern? Gibt es was, was dich stört? Was sie damit sagen wollte, ist, du bist mir wichtig. Ich will, dass es dir gut geht. Ich bin für dich da. Ich kümmere mich. Und das sind alles wunderbare Absichten. Ist alles gut gemeint. Aber weißt du, was Markus gehört hat? Ich werde ständig beobachtet. Ich muss mich rechtfertigen. Ich kann nicht einfach mal müde sein, ohne dass es ein Problem ist. Ich stehe unter Dauerkontrolle. Maria erzählte mir dann von einem Abend, da waren sie circa ein Jahr in der Beziehung, ein Abend, der besonders im Gedächtnis geblieben ist. Markus kam von der Arbeit, es war Freitag, er war total erschöpft nach einer langen Woche. Er kam rein, gab ihr einen Kuss, setzte sich aufs Sofa, schaltete den Fernseher ein. Maria setzt sich neben ihn und sagt, du wirkst müde, harter Tag? Ja, ziemlich. Willst du drüber reden? Nicht wirklich, ich will einfach nur abschalten. Stille. Maria versucht sich auf den Fernseher zu konzentrieren, aber in ihrem Kopf rattert es. Nach 10 Minuten sagt sie, ich merke, dass du dich in letzter Zeit öfter zurückziehst, ist alles okay bei uns? Markus schließt für einen Moment die Augen. Als er sie wieder öffnet, sah Maria etwas darin, das sie nicht einordnen konnte. Maria, ich bin nur müde, das hat nichts mit uns zu tun. Aber du redest zu wenig mit mir, früher haben wir stundenlang geredet. Ja, weil manchmal will ich einfach nur still sein. Das hat nichts mit dir zu tun. Es hat mit mir zu tun. Aber ich fühle mich dann so ausgeschlossen. Markus holt tief Luft. Was soll ich tun, Maria? Wenn ich rede, analysierst du jedes Wort. Wenn ich still bin, fragst du, was los ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich bei dir einfach nur ich sein kann. Und Maria hat mir das Gespräch wortwörtlich so wiedergegeben, weil es sie so getroffen hat. Und sie hat leider nicht die richtige Schlussfolgerung daraus gezogen. Sie dachte, er braucht noch mehr Verständnis. Ich muss noch mehr nachfragen, damit er sich öffnet. Und dann wurde es immer schlimmer. Die Beziehung ging noch ein Jahr weiter. Ein Jahr voller Gespräche, die Markus nicht führen wollte. Ein Jahr voller Analysen, die ihn erschöpften. Ein Jahr, in dem er sich immer mehr und mehr zurückzog. Und dann, eines Tages, beendete er die Beziehung. Mit der Begründung, dass er nicht er selber sein kann, dass er sich beobachtet fühlt wie unter einem Mikroskop, dass er ständig analysiert wird, dass seine Stille ein Problem ist. Er hat gesagt, er liebt sie, aber er kann so nicht leben. Weißt du, was passiert ist? Markus hat die Beziehung aufgegeben. Er hat sich komplett emotional verabschiedet, aber schon lange bevor er die Beziehung beendet hat. Und das ist etwas, das wir verstehen müssen. Männer brauchen Rückzug zur Selbstregulation. Das ist keine Schwäche oder Flucht. Es ist auch keine Ablehnung von dir oder der Beziehung. Das ist einfach, wie Männer ihre Gefühle verarbeiten. Frauen verarbeiten nach außen, durch Gespräche, durch Verbalisieren, durch Teilen. Männer verarbeiten nach innen, durch Stille, durch Alleinsein, durch Abstand oder durch Handlungen, durch Tun. Das ist neurobiologisch so bedingt und Studien zeigen, dass Männer unter emotionalem Stress einen erhöhten Cortisolspiegel haben. Das ist das Stresshormon, das kennst du. Und weißt du, wie dieser Cortisolspiegel sinkt? Durch Rückzug, durch Alleinsein, durch Zeit, in der sie nicht reden müssen. Bei uns Frauen ist es anders. Unser Cortisolspiegel sinkt durch soziale Interaktion, durch Gespräche, durch Verbindung. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn wir also seinen Rückzug als Problem sehen und darüber reden wollen, passiert Folgendes. Wir verfolgen ihn genau in dem Moment, in dem er Raum braucht. Wir erhöhen seinen Stress, während wir eigentlich versuchen, ihn zu senken. Und je mehr wir ihn verfolgen, desto mehr zieht er sich zurück, bis er ganz geht. Was hätte Maria anders machen können? Anstatt was ist los, können wir reden, einfach nur sagen, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Oder ich sehe, du hattest einen harten Tag, ich mache uns was zu essen. Und dann, und das ist der schwerste Teil, sich selber beschäftigen. Das eigene Leben leben. Ein Buch lesen, eine Freundin anrufen, Sport machen, sich selber regulieren. Weißt du, wir Frauen sind so damit beschäftigt, die ganze Zeit andere Menschen zu regulieren, anstatt uns selbst zu regulieren. Und wir machen das, weil wir denken, wenn ich alle anderen reguliere, wenn ich dafür sorge, dass es allen rundherum gut geht, dann geht es mir gut. Das ist wie so ein Sicherheitsmechanismus, den wir irgendwann erlernt haben. Vielleicht in der Kindheit, weißt du. Aber der Punkt ist, damit müssen wir aufhören. Wir müssen aufhören, damit andere Menschen zu regulieren und lernen, uns selber zu regulieren. Das heißt, in dem Moment, wo er Raum braucht, etwas tun, was mir gut tut. Und das heißt nicht, dass man kein Interesse an ihm hat und seinem Wohlbefinden, sondern dass wir lernen, dass sein Rückzug nichts Schlimmes ist und dass seine Stille keine Ablehnung ist, dass er einfach nur Zeit braucht, um bei sich wieder anzukommen und dass er dann, wenn er so weit ist, wieder von selber zurückkommt.
Ganz kurz, meine Liebe, bevor wir weitermachen, wenn du in deine Seelenpartnerbeziehung kommen möchtest, in eine erfüllende, glückliche Beziehung und nicht weißt, wie du da hinkommst, die meisten wissen nicht wie, nicht? Man wünscht sich das, man schreibt sich das auf, aber dann ist die Frage, wie kriege ich das in mein Leben? Und dazu habe ich eine Lösung, nämlich das Glückliche Beziehung jetzt Mentoring-Programm. Und da begleiten wir dich persönlich jede Woche, solange bis du dein Ziel erreicht hast, mit Erfolgsgarantie, meine Liebe. Gut, aber mehr dazu findest du direkt, wenn du mit uns sprichst. Wir haben einen Link unter dem Podcast in den Notizen. Da kannst du dir ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen und alles darüber erfahren, wie leicht und wie schnell du, egal wo du jetzt gerade stehst, mit deinem Seelenpartner in eine richtige, glückliche, erfüllende, dauerhafte Beziehung kommst. Also klick da unten, hör dir das an und dann freue ich mich, dich auf deinem Weg zu begleiten.
Weiter geht's mit dem dritten Punkt. Ihn bei sich haben zu wollen, anstatt seine Mission zu unterstützen. Was du denkst, Zeit zusammen ist doch das Wichtigste. Ich will Nähe, ich will, dass er da ist. Was er dabei fühlt, sie versteht mich nicht, sie versteht nicht, wer ich bin, sie behindert meine Entwicklung und sie will mich klein halten. Das ist hart zu hören, ich weiß, aber hier ist die Realität. Für Männer sind Karriere und Beziehung gleich wichtig. Es ist nicht eines wichtiger als das andere. Und für uns Frauen, das ist auch okay, ist Beziehung oft wichtiger. Wir würden im Zweifel die Karriere zurückstellen für die Liebe. Aber wenn wir das von ihm erwarten, zerstören wir etwas in ihm. Und das habe ich so oft in meiner Arbeit als Coach gesehen. Die Frau beschwert sich, dass er zu viel arbeitet, dass er nie da ist, dass ihm die Arbeit wichtiger ist als sie. Und der Mann fühlt sich zerrissen, weil beides für ihn wichtig ist. Dann weißt du, was passiert, wenn er zwischen beidem wählen muss? Entweder er wählt die Arbeit und die Beziehung geht kaputt. Oder er wählt die Beziehung, und er verliert seine Energie, seine Ausstrahlung, das, was ihn ausmacht. Beides ist eine Tragödie. In der männlichen Entwicklungspsychologie sprechen wir bei Soulmate Coaching von der Prinzenphase. Das ist der Phase, in der ein Mann sein Imperium aufbauen will. Das kann ein Unternehmen sein, seine Karriere, ein großes Projekt. Das ist keine Flucht vor der Beziehung, das ist sein Lebensauftrag. Und auch das größte Geschenk, das eine Frau diesem Mann machen kann, ist, ihn dabei zu unterstützen. Aber das heißt nicht, dass sie weniger wichtig ist, sondern dass sie versteht, dass er beides braucht. Und die Ironie ist, wenn sie ihm diesen Raum gibt, wird er nicht weniger da sein, er wird mehr da sein, weil er nicht gegen sie kämpfen muss, weil er sich nicht entscheiden muss, weil er weiß, dass sie hinter ihm steht. Und dann kann er sich voll auf die Beziehung einlassen, wenn er dann mit ihr Zeit verbringt. Also frag dich ehrlich, sehe ich seine Arbeit als Konkurrenz oder als Teil dessen, wer er ist? Wenn er jetzt begeistert von einem Projekt erzählt, freue ich mich für ihn oder denke ich mir, schon wieder ist alles wichtiger als ich? Vielleicht kennst du dieses Muster und vielleicht ist heute der Tag, an dem sich was verändert. So, jetzt zu Nummer 4. Und dieses hier ist besonders tückisch, weil sich das so richtig anfühlt. Ständige Verfügbarkeit. Was du denkst, ich will ihm zeigen, wie viel er mir bedeutet. Ich will für ihn da sein, immer. Was er fühlt, sie hat kein eigenes Leben, sie ist abhängig von mir, ich bin für ihr Glück verantwortlich. Und das ist Druck und Last für ihn. Weißt du, was das Attraktivste an einer Frau ist aus männlicher Sicht? Es ist nicht das perfekte Aussehen. Es ist nicht, dass sie immer verfügbar ist. Es ist nicht, dass sie alles für ihn tut. Es ist nicht, dass sie keine anderen Interessen hat. Es ist ihr Feuer, ihre Leidenschaft, ihre Interessen, ihre Freundinnen, ihr eigenes erfülltes Leben. Die Energie, die sie ausstrahlt, wenn sie von was erzählt, das sie liebt. Männer binden sich nicht an Bedürftigkeit, sie binden sich an Lebendigkeit. Das ist einfach die Biologie. Der Mann will eine Partnerin und nicht ein Projekt, außer er ist co-abhängig. Er will eine Bereicherung, nicht eine Verantwortung. Lass mich dir von Julia erzählen. Julia ist 51, Geschäftsführerin eines Unternehmens mit 200 Mitarbeitern. Also eine Frau, die beruflich Entscheidungen trifft, die Millionen Euro bewegen, die Verantwortung trägt, die führt. Und als sie Michael kennenlernte, war sie am Höhepunkt ihres Lebens, also beruflich super erfolgreich, persönlich total erfüllt. Sie hatte gerade ein Riesenprojekt abgeschlossen. Das war die Übernahme eines Konkurrenzunternehmens. In ihrer Freizeit malte sie wunderschöne Aquarelle von Landschaften, die sie auf ihren vielen Reisen fotografiert hat. Sie hatte donnerstags ihren Yogakurs, zu dem sie seit Jahren ging. Jeden zweiten Samstag war sie mit ihren Freundinnen zum Brunch. Sie las viele Bücher, sie ging wandern, sie war richtig lebendig. Michael war begeistert von ihr. Du hast so ein Feuer, hat er bei einem der ersten Dates gesagt. Du sprühst vor Energie, bei dir fühle ich mich richtig lebendig. Und Julia verliebte sich. Und zum ersten Mal seit ihrer Scheidung hat sie sich so richtig verliebt. Hat wirklich starke Gefühle gespürt, die sie nie in ihrem Leben so hatte. Und dann begann sie, die Fehler zu machen. Langsam, unmerklich, es fing mit kleinen Dingen an. Michael fragt, ob sie Donnerstag Zeit hat. Eigentlich habe ich Yoga, sagt sie. Und dann nach kurzem Zögern, aber das kann ich ja verschieben. Okay, dann lass uns was machen. Also fiel der Yogakurs aus. Einmal, dann zweimal und dann wurde Yoga zur Ausnahme statt zur Regel. Die Freundinnen-Treffen wurden seltener. Falls Michael Zeit hat, will ich verfügbar sein, dachte sie. Ich kann die Mädels ja ein anderes Mal sehen. Und dann wurde auch das immer weniger. Und ihre Staffelei in ihrem Gästezimmer verstaubte, die Aquarellfarben trockneten ein. Ich habe halt keine Zeit zu malen, dachte sie sich. Wenn die Beziehung stabiler ist, dann fange ich wieder an. Aber sie fing nicht wieder an. Jede Nachricht von Michael beantwortete sie sofort. Jede. Egal, was sie gerade tat. Wenn sie in einem Meeting war oder beim Fitness war oder beim Essen war, sie war immer erreichbar. Wenn er ein Treffen vorschlug, sagte sie ja, immer. Selbst wenn sie eigentlich andere Pläne hatte oder erschöpft war oder gerade keine Energie hatte. Julia dachte halt, ich zeige ihm, wie wichtig er ist. Und so zeige ich, dass ich für ihn da bin, dass er Priorität hat. Und das hat sie 3 Jahre lang gemacht. 3 Jahre, in denen sie ihr ganzes Leben um ihn herum baute. In denen sie ihre Freundinnen kaum noch sah, ihre Hobbys verschwanden und ihr Leben nur noch auf ihn reduziert war. Und weißt du, was passiert ist? Klar, Michael wurde distanzierter, natürlich schleichend. Und die Treffen wurden seltener, dann hatte er viel zu tun. Seine Nachrichten wurden kürzer, dann war er ständig im Stress. Und seine Begeisterung, wenn sie sich sahen, wurde weniger. Er war irgendwie müde. Und sie bemerkte das. Und sie reagiert so, wie wir alle reagieren. Sie versucht, noch mehr zu geben, noch verfügbarer zu sein, noch schneller zu antworten, noch weniger eigene Pläne zu haben, noch mehr zu zeigen, wie viel er ihr bedeutet. Und es wurde schlimmer. Umso mehr sie gab, desto weniger kam zurück. Und dann kam der Abend, der alles veränderte. Sie waren essen in einem Restaurant, das Julia ausgesucht hatte. Sie hat sich besonders schön gemacht, ein neues Kleid, ihre Lieblingskette und hat sich auf einen romantischen Abend gefreut. Vielleicht würde er über die gemeinsame Zukunft sprechen. Das Essen war gut, aber das Gespräch war total oberflächlich. Michael wirkt abwesend. Und zwischen Hauptgang und Dessert sagt Michael plötzlich etwas, das Julia nie vergessen wird. Er sagt, weißt du, was ich an dir geliebt habe, als wir uns kennengelernt haben? Und Julia lächelt, ah, endlich was Positives, denkt sie sich, ein Zeichen von Wertschätzung. Und sie fragt, was denn? Du hattest dieses Feuer, du warst so lebendig, so leidenschaftlich, du hattest dein eigenes Leben, deine eigenen Träume, deine eigenen Interessen. Du hast von deiner Malerei erzählt mit leuchtenden Augen, von deinem Yoga, von deinen Reiseplänen. Michael schaut sie an, lange. Wo ist das alles hin, Julia? Julia verstand überhaupt nicht, was er meint. Sie wollte sagen, ich habe mir halt mehr Zeit für dich genommen, ich wollte halt mehr für dich da sein. Und dann traf es sie wie ein Schlag. Sie hatte selber ihr eigenes Feuer gelöscht für ihn. Sie hatte alles aufgegeben, um für ihn verfügbar zu sein. Und dadurch hat sie verloren, was ihn überhaupt erst angezogen hat. Sie war nicht nur die lebendige, leidenschaftliche Frau, in die er sich verliebt hat, sie war jemand geworden, dessen Leben nur noch aus ihm bestand. Und das war nicht attraktiv, das war erdrückend. Hier ist die wissenschaftliche Erklärung dazu. Bindung entsteht nicht durch Nähe allein. Bindung entsteht durch Spannung, durch zwei eigenständige Persönlichkeiten, die sich aufeinander zubewegen und wieder voneinander weg. Durch dieses natürliche Spiel von Nähe und Distanz. Wenn wir immer verfügbar sind, fehlt die Spannung. Und ohne Spannung stirbt die Anziehung. Und das ist einfach reine Psychologie. Eine Frau, die ihr eigenes Leben liebt, ist magnetisch. Aber nicht, weil sie deshalb unerreichbar ist, sondern weil sie erfüllt ist, weil sie strahlt, weil sie lebendig ist. Julia hat dann wieder ihre Staffelei wiederbelebt, hat wieder angefangen zu malen, jeden Sonntag, egal was ist, hat ihren Yogakurs wieder aufgenommen, der Donnerstag ist ihr heiliger Tag, sie trifft ihre Freundinnen wieder regelmäßig und weißt du was, sie ist heute in einer neuen Beziehung mit einem Mann, der ihr Feuer liebt, der sie fragt, wie war dein Yoga, der sich ihre neuesten Bilder anschaut und sagt, du hast so ein Talent. Aber das Wichtigste ist, Julia hat gelernt, dass sie dieses Feuer nie wieder für jemanden löschen wird. Dass sie nie wieder ihr eigenes Leben für die Beziehung aufgibt. Kommen wir jetzt zum fünften und letzten Punkt und dieser hier ist vielleicht der tiefgreifendste. Ihn aus Liebe verändern wollen. Du denkst, wenn er nur das ändern würde, dann wären wir perfekt, dann wäre alles perfekt. Was er fühlt, sie liebt mich nicht so, wie ich bin. Ich muss mich verbiegen, ich bin ihr Projekt. Kennst du diesen Gedanken, dieses, es ist fast perfekt, aber er wäre perfekt, wenn er nur mehr Sport machen würde. Er wäre perfekt, wenn er sich besser kleiden würde. Er wäre perfekt, wenn er nicht so viel Zeit mit seinen Kumpels verbringen würde. Er wäre perfekt, wenn er offen über seine Gefühle sprechen würde. Und wisst ihr, was wir damit eigentlich sagen? Er ist nicht perfekt, so wie er ist. Und das hört er. Er spürt das. Und jetzt möchte ich was klarstellen. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Grenzen setzen und ihn verändern wollen. Grenzen schützen dich. Zu sagen, ich akzeptiere nicht, respektlos behandelt zu werden, ist eine Grenze. Ihn verändern zu wollen, heißt ihn zu formen. Ich will, dass du anders bist, als du jetzt bist. Grenzen sind gesund und notwendig. Jemanden verändern wollen, ist Gift für die Beziehung. Liebe soll bedingungslos sein. Ich liebe dich so, wie du bist. Nicht, ich liebe dich, wenn du dich änderst. Und auch nicht, ich liebe dich, obwohl du so bist. Sondern ich liebe dich genau so. Wenn Liebe an Bedingungen geknüpft ist, wie so, wenn du anders wärst, würde ich dich mehr lieben, dann ist das keine Liebe, dann ist es ein Projekt. Niemand will ein Projekt sein. Und hier ist eine ehrliche Frage, die du dir stellen musst. Kann ich diesen Mann so lieben, wie er jetzt ist? Nicht, wie er sein könnte, nicht, wie er wäre, wenn er sich ändern würde, sondern wie er in diesem Moment ist. Und wenn die Antwort nein ist, dann ist er vielleicht nicht der Richtige. Und das ist okay. Aber dann ist die Lösung nicht, ihn zu verändern. Die Lösung ist, ehrlich zu dir selber zu sein. So, wir haben jetzt 5 Dinge besprochen, 5 gut gemeinte Verhaltensweisen, die emotionale Bindung beim Mann zerstören. Aber weißt du, was das Interessante ist? All diese 5 Dinge haben einen gemeinsamen Nenner und der liegt nicht bei ihm, der liegt bei uns. Und zwar der ängstlich-unsichere Bindungsstil. Und das ist oft die Erklärung dafür, weil der ängstlich-unsichere Bindungsstil bedeutet, dass man eine starke Beziehungsorientierung hat bei gleichzeitiger Verlustangst. Wir wollen Nähe und haben gleichzeitig Angst, sie zu verlieren. Und diese Angst treibt uns genau zu den Verhaltensweisen, die wir heute besprochen haben. Wir korrigieren ihn, weil wir Angst haben, dass er nicht gut genug ist und uns verlässt. Wir wollen reden, weil wir Angst haben, dass was nicht stimmt. Wir wollen ihn bei uns haben, weil wir Angst haben, dass er sich von uns entfernt. Wir sind immer verfügbar, weil wir Angst haben, dass er jemanden anderen findet. Wir wollen ihn verändern, weil wir Angst haben, dass er so, wie er ist, nicht bleibt oder dass es so nicht klappen wird. Siehst du das Muster? Es ist immer Angst, 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 Angst. Und genau diese Angst treibt ihn weg. Das ist der Teufelskreis. Die gute Nachricht ist, Bindungsstile sind nicht in Stein gemeißelt. Sie können sich verändern. In der Arbeit mit meinen Klientinnen sehe ich das immer wieder. Frauen, die jahrzehntelang in dem Muster gefangen waren, können daraus ausbrechen. Aber es braucht Bewusstsein, es braucht Arbeit und es braucht manchmal Begleitung, aber es ist möglich. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch was Wichtiges mit dir teilen. Was brauchen Männer wirklich, um sich zu binden? Drei Dinge, drei Säulen. Säule 1, Akzeptanz. Bei ihr bin ich gut, genauso wie ich bin. Keine Verbesserungsvorschläge, keine Kritik. Einfach nur, du bist okay. Säule 2, Respekt. Sie bewundert mich, sie glaubt an mich. Männer brauchen das Gefühl, ein Held zu sein. Und nicht im kitschigen Sinn, aber sie brauchen das Gefühl, dass ihre Partnerin sie respektiert und zu ihnen aufschaut. Säule 3, Raum. Sie gibt mir Freiheit und hat trotzdem ein erfülltes eigenes Leben. Raum für seine Interessen, Raum für seine Freunde, Raum für seine Stille. Und eine Frau, die in dieser Zeit nicht wartet, sondern lebt. Wenn diese drei Säulen da sind, Akzeptanz, Respekt und Raum, dann bindet sich ein Mann. Und die 5 Dinge, die wir heute besprochen haben, die zerstören genau diese 3 Säulen. Korrigieren zerstört Akzeptanz. Überkommunikation zerstört Raum. Seine Mission bekämpfen zerstört Respekt. Ständige Verfügbarkeit zerstört Raum und Respekt. Ihn verändern wollen zerstört Akzeptanz. Alles hängt zusammen. Und jetzt die wichtigste Frage. Was machst du ab heute anders? Ich gebe dir zu jedem Punkt eine Alternative. Statt korrigieren, Wertschätzung zeigen. Also anstatt zu sagen, du könntest das anders machen, sag, ich liebe, wie du das machst. Oder ich bewundere, wie du mit dieser Situation umgegangen bist. Statt analysieren, Raum geben. Statt, was ist los, können wir reden? Sag, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Und dann beschäftige dich selber. Statt festzuhalten, unterstütze deine Mission. Statt zu sagen, du arbeitest schon wieder zu viel, sag, ich bin stolz auf das, was du aufbaust. Statt immer verfügbar zu sein, dein eigenes Feuer pflegen, behalte deine Hobbys, triff deine Freundinnen, lebe dein Leben. Nicht aus Strategie, sondern weil es dir gut tut. Statt ihn verändern zu wollen, ihn annehmen oder ihn gehen lassen. Kann ich ihn so lieben, wie er ist? Ja, super. Wenn nein, ist nicht die Lösung, ihn zu verändern. Und weißt du, wie es mit Sabine weiterging? Sabine, die Anwältin, die sich fühlte wie die Richterin in ihrer Beziehung. Nach unserem Coaching hat sie was Mutiges getan. Sie hat aufgehört, ihn zu korrigieren, komplett. Es war nicht einfach für sie. Manchmal musste sie sich auf die Zunge beißen. Manchmal musste sie den Raum verlassen, um nichts zu sagen. Aber sie hat durchgehalten. Und stattdessen hat sie angefangen, ihn ehrlich zu bewundern. Sie hat gesagt, ich liebe, wie du mit Konflikten umgehst. Du hast eine Ruhe, die mich beruhigt. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Und weißt du, was schon nach wenigen Wochen passiert ist? Thomas kam eines Abends zu ihr und sagte, du bist anders in letzter Zeit. Sabine, also ist das jetzt gut oder schlecht? Anders wie? Fragt sie. Weicher, sagt er, entspannter. Bei dir kann ich endlich ich selbst sein. Und heute, ein Jahr später, sind sie immer noch zusammen. Und Sabine sagt, ihre Beziehung war nie besser als jetzt. Maria hat auch ihre Lektion gelernt. Nach der Trennung von Markus hat sie an sich gearbeitet. Und hat verstanden, sein Rückzug war kein Notfall und es ist nicht ihre Aufgabe, Männer zu analysieren, sondern ihr eigenes Leben zu leben. Und jetzt ist sie in einer neuen Beziehung. Wenn ihr neuer Partner sich zurückzieht, dann schreibt sie ihm eine kurze Nachricht, ich denke an dich, und dann geht sie zum Sport oder trifft ihre Freundinnen oder liest ein Buch und lasst sich's einfach gut gehen. Und ihr neuer Partner sagt, sie ist die entspannteste Frau, die er je kennengelernt hat. Ich möchte diesen Podcast mit einem Gedanken abschließen. Deine Fürsorge und deine Liebe sind wunderschön. Sie sind deine Stärke, verliere sie nicht. Aber lerne, sie in einer Sprache auszudrücken, die er verstehen kann. Männer brauchen keine Optimierung, keine Analyse, keine emotionale Verschmelzung. Sie brauchen Akzeptanz, Respekt und Raum. Und eine Frau, die ihr eigenes Feuer brennen lässt. In meiner Arbeit mit Frauen über all die Jahre sehe ich immer wieder, sobald sie aufhören, diese 5 Dinge zu tun, verändert sich alles. Weil sie gelernt haben, auf eine Art zu lieben, die er verstehen kann. Meine Liebe, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Königinnen-Talk, teile ihn mit einer Freundin, die das hören sollte, und lade dir diese Episode herunter, damit du sie immer wieder anhören kannst, wenn du sie später brauchst. Ich bin Petra Fürst und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, sei gut zu dir, denn du bist es wert.
Werde Coach bei uns. Wusstest du, dass die besten Absolventinnen unserer Soulmate Coach Ausbildung bei uns im Team anfangen? Wir haben jetzt schon mehr Klientinnen, als wir betreuen können. Es gibt schon Wartelisten und wir suchen neue Coaches. Aber wir stellen nur Coaches ein, die bei uns die komplette Ausbildung absolviert haben. Wenn du also davon träumst, Frauen in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten, sie dabei zu begleiten, ein freies, ein sinnvolles, ein erfüllendes Leben zu führen und du aber gleichzeitig dadurch stabiles Einkommen aufbauen willst, Einkommen von zu Hause aus, dann ist die Soulmate Coach Ausbildung dein Einstieg. Bewirb dich jetzt bei uns, es gibt ein Beratungsgespräch, das ist kostenlos, da kannst du alles erfahren, wie das abläuft, was das kostet und so weiter. Also mach dir einen Termin aus, hol dir die Infos und dann freue ich mich darauf, dich in der Coach-Ausbildung zu begleiten. Der Link ist wie immer unter dem Podcast in den Shownotes.